BR24. Das Aktuelle am Morgen.
Und dies sind unsere Themen. Der FC Bayern hat den DFB-Pokal gewonnen. Am Ende der Partie gegen den VfB Stuttgart hieß es 3:0. Schusswechsel vor dem Weißen Haus. Dort hat ein Mann auf Beamte des Secret Service geschossen. Und an der Croisette in Cannes wird der rote Teppich wieder eingerollt. Die goldene Palme der Filmfestspiele ging in diesem Jahr an den rumänischen Regisseur Christian Munciu. Das Wetter heute überall sonnig und trocken bei bis zu 33 Grad. Mein Name ist Michaela Borowi und ich wünsche einen guten Morgen. Sie haben es wieder geschafft seit 2020. Der FC Bayern hat den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale der Münchner gegen den VfB Stuttgart stand am Ende ein 3:0. Alle drei Tore machte Stürmer Harry Kane. Für ihn der Schlusspunkt einer beeindruckenden Saison, in der der Engländer 61 Tore erzielte. Starallüren sind bei ihm aber Fehlanzeige, berichtet Jakob Rüger.
Als der verletzte Manuel Neuer den goldenen Pokal präsentierte und das goldene Konfetti vom Himmel regnete,
zu seinen Mitspielern und schenkt doch mal und hebt den Pokal in den Berliner Nachthimmel.
In diesem besonderen Moment stand Harry Kane mit einem zufriedenen Lächeln in der zweiten Reihe. Dabei war er die Hauptfigur dieses Endspiels und nach seinem Hattrick in aller Munde.
Es ist nicht nur seine Qualität, natürlich ist das überragend, aber es ist auch seine Persönlichkeit für die Gruppe.
Das ist sein Trainer Vincent Kompany und der kommt angesprochen auf den Engländer regelrecht ins Schwärmen.
Keine Ahnung, wieso man so viele Tore in seine Karriere schießen kann und dann trotzdem noch einfach wie einer von alle dastehen. Und es ist immer so mit Harry, irgendwann am Ende hast du das Gefühl, hat er heute getroffen und dann sagen wir, ja, dreimal.
Tor! Und es ist Harry King!
Er traf per Flugkopfball mit dem Innenriss und per Elfmeter. Auch Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich beeindruckt.
Es ist ja nicht nur so, dass er drei Tore gemacht hat. Er hat dann auch noch in der 96. Minute, glaube ich, hinten an der eigenen Box einen Spieler geblockt. Ja, da stand es aber schon 3:0. Das Gesamtpaket ist ja einfach nur Weltklasse. Er hat dann heute den Unterschied gemacht. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Denn Stuttgart hatte in einer starken ersten Halbzeit die Bayern kontrolliert und sogar die besseren Torchancen.
Und dann hast du halt einen Harry Kane, bei denen er so ein Spiel dann entscheiden kann. Macht er überragend, deswegen es tut heute brutal weh, weil wie gesagt, wir haben alles in die Waagschale gehauen.
Ermedin Demirovic und seine Teamkollegen saßen enttäuscht auf dem Rasen, als die Bayern nach 6 Jahren wieder einen DFB-Pokalsieg feierten. Für Harry Kane war es eine Premiere. Zuvor hatte er alle Endspiele in der Champions League und bei der EM mit England verloren.
Celebrate with the fans and
das mit den Fans zu feiern, die immer so gut zu mir waren, ist besonders. Einen Hattrick zu schießen und mit diesem Pokal etwas zur Vereinsgeschichte beizusteuern, woran die Fans gern zurückdenken, das werde ich nie vergessen. Zurückhaltend und bodenständig tritt Harry Kane auf. Bei den Feierlichkeiten im Berliner Olympiastadion stand er nur einmal im Rampenlicht, als er den DFB-Pokal der roten feiernden Bayern-Fankurve präsentierte. Ansonsten genoss der Matchwinner den Triumph mit einem Lächeln in der zweiten Reihe.
Der FC Bayern hat den DFB-Pokal gewonnen. Mehr zum Sport dann am Ende dieser Sendung. Schüsse vergangene Nacht in der Nähe des Weißen Hauses, dem Amtssitz von US-Präsident Trump. Um kurz nach 18 Uhr Ortszeit hat ein Mann an einem Kontrollpunkt das Feuer auf Beamte des Secret Service eröffnet, dem Sicherheitsdienst des US-Präsidenten. Mehr dazu von Nina Barth.
Laut Secret Service erwiderten Beamte die Schüsse und trafen den Verdächtigen. Der Mann starb im Krankenhaus. Ein unbeteiligter Passant wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen und liegt im Krankenhaus. Unklar ist, von wem der Schuss stammte und wie schwer der Passant verletzt wurde. Bei dem getöteten Verdächtigen handelt es sich laut US-Medien um einen 21 Jahre alten Mann. Sein Motiv ist noch unklar. Mehrere US-Medien berichten, dass der Mann der Polizei bekannt war und psychisch krank gewesen sein soll. Anders als an einigen anderen Wochenenden ist US-Präsident Donald Trump übers Wochenende in Washington geblieben. Er befand sich zum Zeitpunkt der Schüsse im Weißen Haus.
Die ukrainische Hauptstadt Kiew war in der vergangenen Nacht wieder Ziel heftiger Drohnen- und Raketenangriffe aus Russland. Die ganze Nacht über waren immer wieder laute Explosionen zu hören. Nach Behördenangaben wurde mindestens ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Am Morgen lag ein verbrannter Geruch in der Luft in weiten Teilen des Stadtgebiets von Kiew.
Mindestens 10 schwere Explosionen, die mutmaßlich von Raketen herrührten, hatten die Menschen in den Stunden zuvor wachgehalten. Außerdem beschoss Russland die Ukraine, darunter die Hauptstadt, mit einer großen Zahl an Langstreckendrohnen. Im Stadtviertel Pechersk, im Zentrum gelegen, gab es nach Angaben der Stadtverwaltung einen Einschlag in ein 20-stöckiges Gebäude. Im Stadtteil Schewtschenkiwski sei der Eingang zu einem Schutzraum, in dem sich Menschen befinden, verschüttet, so Bürgermeister Vitali Klitschko. Ein großes Feuer brach in einem Einkaufszentrum mit angrenzendem Markt an der Metrostation Lukjaniwska aus. Ganz im Süden von Kiew brannte eine Tennishalle nieder. Nach nicht bestätigten Informationen könnte Russland in der Nacht auch die Mittelstreckenrakete Arieschnik eingesetzt haben, dann zum dritten Mal während des laufenden Kriegs. Ein Video von einem Angriff auf die Stadt Bila Zerkwa südlich von Kiew deutet darauf hin.
Der Pflegeversicherung in Deutschland droht ein Milliardendefizit. Die finanzielle Situation hat sich seit Jahresanfang weiter verschlechtert. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen mitgeteilt. Inken Henkel mit den Details.
Nach neuen Zahlen verzeichnet die Pflegeversicherung im ersten Quartal ein Minus von knapp 670 Millionen Euro. Und das, obwohl sie gleichzeitig 800 Millionen Euro aus einem Darlehen bekommen habe. Fürs ganze Jahr rechnet der Verband der Krankenversicherungen mit einem Defizit von 4,2 Milliarden Euro. Die Politik müsse jetzt das Ruder herumreißen, sagte der Chef der gesetzlichen Krankenversicherungen Blatt dem Spiegel. Sonst würden die Probleme nächstes Jahr unbeherrschbar. Bundesgesundheitsministerin Warken will noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf für eine Pflegereform vorlegen.
Christen in aller Welt feiern an diesem Wochenende das Pfingstfest. Neben Ostern und Weihnachten ist Pfingsten das dritte wichtige Fest im Kirchenjahr. Papst Leo XIV. Feiert ab 10 Uhr eine festliche Messe im Vatikan. Neben dem Pfingstsonntag ist auch der morgige Montag in Deutschland und in einer Reihe anderer Länder ein gesetzlicher Feiertag. Vor allem in Bayern haben sich rund um Pfingsten viele Traditionen entwickelt. Mehr dazu von Markus Kaiser.
Der Pfingstsonntag gilt unter Christen als der Geburtstag der Kirche. 50 Tage nach Ostern und 10 Tage nach Christi Himmelfahrt wurden laut Bibel die Jünger Jesu vom Heiligen Geist erfüllt, der ihnen als Zungen wie von Feuer erschien. In der Apostelgeschichte heißt es, sie hätten dadurch den Glauben in verschiedenen Sprachen verbreiten können. Daraufhin sollen sich 3000 Menschen der frühen christlichen Gemeinde angeschlossen haben. In Bayern hat sich ein vielfältiges Brauchtum um das Pfingstfest entwickelt. Rund 700 Reiter in Trachten und auf geschmückten Pferden nehmen zusammen mit dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer am traditionellen Pfingstritt in Bad Kötzting im Bayerischen Wald teil. Bevor dieser morgen früh startet, gibt es heute schon ein Volksfest mit Gottesdiensten, Theater und einem Fackelzug am Abend. Im Augsburger Dom findet heute Vormittag ein Pontifikalamt mit Bischof Bertram Mayer statt. Das Bistum Augsburg war in diesem Jahr Gastgeber der jährlichen Pfingstaktion des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, bei der Geld für Hilfsprojekte unter anderem in der Ukraine oder in Rumänien gesammelt wurde. Der Abschluss der Aktion wird ab 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in Kaufbeuren gefeiert. Am morgigen Pfingstmontag werden außerdem 10.000 Gäste zum Bayerischen Kirchentag der Evangelischen Kirche auf dem Hesselberg in Mittelfranken erwartet. Nach einem Gottesdienst haben die Besucher die Möglichkeit, mit dem bayerischen Landesbischof Christian Kopp ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung beginnt bereits heute Abend mit der Kirchennacht Night of Spirit und Live-Musik.
Es ist der erste sudetendeutsche Tag außerhalb Deutschlands. 81 Jahre nach Kriegsende hat eine tschechische Versöhnungsinitiative den Verband nach Brünn eingeladen. Ein in Tschechien höchst umstrittener Schritt. Und doch soll das Treffen helfen, Spannungen abzubauen und die Menschen einander wieder näher zu bringen. Im Zentrum steht neben Begegnungen das gemeinsame Gedenken. Brünn steht für einen besonders brutalen Vertreibungsmarsch als Folge des NS-Terrors, aber auch für eine beispiellose Aufarbeitung. Irene Essmann berichtet.
Unter dem lauten Protest von wenigen hundert Menschen ist am Abend in Brünn der Friedensmarsch zu Ende gegangen. Die Gegner des ersten Sudetendeutschen Tages auf tschechischem Boden schwenkten tschechische Fahnen und hielten Plakate in die Höhe. Sätze wie »Zahlt uns Reparationen« waren darauf zu lesen oder »Die Tschechische Republik ist und bleibt kein deutscher Lebensraum«. Vor kurzem hatte sich auch das tschechische Parlament mit den Stimmen der rechten Regierungsfraktionen gegen das Treffen in Brünn ausgesprochen. Bei dem Friedensmarsch gestern nun legten Tschechen und Deutsche einen Teil der Strecke des Brünner Todesmarschs aus dem Jahr 1945 in die entgegengesetzte Richtung zurück, um an die Opfer von Flucht und Vertreibung zu erinnern und ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf von der CSU, zuständig für die Belange der Sudetendeutschen, betonte am Abend:
Ich kann es nicht verstehen, dass man als Provokation das empfindet, weil der Sudetendeutsche Tag ist ein Fest der Gemeinschaft, ist ein Fest der Verständigung. Und nach so vielen Jahren historisch endlich auch mal eingeladen zu werden von Meeting Brünnow, die das ja veranstalten, ist ein großer Schritt für das Gemeinsame und für die Zukunft. Und deshalb hoffe ich auf Verständnis.
Bei der Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tags heute wird neben dem Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der CSU sprechen. Der Bayerische Landtag hatte sich in dieser Woche erst mehrheitlich hinter den Sudetendeutschen Tag in Brünn gestellt und ebenfalls als Symbol der Verständigung bezeichnet.
Für Fans von Online-Spielen hat das Oberfränkische Hof heute etwas zu bieten. Dort findet wieder die LFG-Con statt, die sich inzwischen zu einer der Top 10 Veranstaltungen dieser Art gemausert hat. Der deutsche Games-Markt hat laut dem Branchenverband Game im vergangenen Jahr rund 9,4 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist ein Plus von 4% im Vergleich zu 2024. Anne-Rose Zuber über die Vielfalt dieser Spielewelt.
LFG Con. Dieser Name der Gaming-Messe ist Programm, erklärt Johannes Wurm, der das Event in der Hofer Freiheitshalle mit rund 70 Ehrenamtlichen organisiert.
LFG steht im Gaming-Slang für Looking for Group. Das heißt, man sucht Mitspieler, man sucht ein Netzwerk und genau das wollen wir halt auch eben aufbauen. Ein regionales Netzwerk mit Leuten, die die gleichen Interessen haben.
An den Ständen der rund 100 Aussteller ist Mitmachen angesagt. Bei klassischen Brett- und Kartenspielen, bei den Rollenspielen der Cosplayer in ihren fantasievollen Kostümen und den unterschiedlichsten Computerspielen.
Wir haben viele Aussteller im Retro-Bereich, die ältere Konsolen wie den Atari, den GameCube, N64 dabei haben. Wir haben verschiedene Turniere zum Mitmachen, von Super Smash Bros. Über Mario Kart.
Und Spieleentwickler lassen sich bei der Arbeit auch noch über die Schultern schauen. Rund 80% der Jugendlichen spielen regelmäßig täglich oder mehrmals pro Woche mit Spielkonsolen und Co. Das richtige Maß finden, auch darum geht es in den Workshops der Gaming-Messe.
Zum Beispiel beim Thema Cyber-Grooming, da geht es auch um Mobbing im Internet und wie ich mich da verhalte, was das ist und vielleicht auch, wenn mein Kind betroffen ist, was kann ich tun, wie kann ich meinem Kind helfen.
Unterstützt wird die Hofer Gaming-Messe, die inzwischen zu den 10 größten bundesweit zählt, unter anderem vom Landkreis Hof, den Digital Streetworkers in Oberfranken und der Landeszentrale für politische Bildung.
Die internationalen Filmfestspiele von Cannes sind zu Ende. Traditionell stand am Ende die Verleihung der Goldenen Palme für den besten Film. Die ging in diesem Jahr an den rumänischen Regisseur Christian Munciu für sein Drama Fjord. Für eine Überraschung sorgte der einzige deutsche Beitrag im Wettbewerb. Aus Cannes, Jan Tussing.
Valeska Griesebach wurde bei der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes mit dem Preis der Jury für ihren Film Das geträumte Abenteuer ausgezeichnet. Die in Berlin lebende Regisseurin erzählt darin die Geschichte einer bulgarischen Frau an der Grenze zur Türkei, die einem Freund hilft, der in die Fänge der Mafia gerät. Der Preis der Jury ist die drittwichtigste Auszeichnung nach der Goldenen Palme und dem Großen Preis der Jury. Christian Munciu wurde für sein in Norwegen spielendes Drama Fjord mit dem Hauptpreis für den besten Film ausgezeichnet. Es ist bereits die zweite Goldene Palme für den rumänischen Regisseur. Der große Preis der Jury ging in diesem Jahr an den russischen Regisseur Andrei Zjaginzew für seinen Film Minotaurus. Der im Exil in Paris lebende Russe adressierte in seiner Dankesrede direkte Worte an den russischen Präsidenten. Junge Menschen in Russland und der Ukraine wollen auf beiden Seiten der Grenze, dass die Massaker aufhörten, so der Preisträger. Und der Einzige, der dafür sorgen könne, sei Wladimir Putin. Bei der Abschlussgala der 79. Filmfestspiele von Cannes haben sich in diesem Jahr besonders viele Stars mit politischen Äußerungen zu Wort gemeldet.
Zum Sport. Bei der Eishockey-WM hat Deutschland sein vorletztes Gruppenspiel gewonnen. 6:2 gegen Österreich hieß es am Ende. Ein Erfolg zwar, aber auch Frust beim deutschen Team, berichtet Burkhard Hupe.
Das war ein überzeugender Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, dieser 6:2-Erfolg gegen Österreich. Vermutlich kommt er zu spät, um das Viertelfinale noch zu erreichen. Aber vor knapp 10.000 Zuschauern hatten die Deutschen nach einem komplizierten Beginn in diesem Spiel am Ende alles sicher unter Kontrolle. Lukas Reichel erzielte einen Hattrick und wurde zum besten Spieler des Spiels gewählt. Außerdem Josh Szymanski aus der ersten Reihe noch erfolgreich. Manuel Widra, der Angreifer aus Berlin. Und ganz am Ende traf auch noch Alexander Ehl ins verwaiste österreichische Tor. Die Österreicher nur im ersten Drittel und zu Beginn des zweiten Drittels ein Gegner auf Augenhöhe. Danach wurden sie von Deutschland nach Strich und Faden dominiert und so gewinnt Deutschland auch in dieser Höhe verdient mit 6:2.
Morgen spielt Deutschland dann gegen Großbritannien, will das Team aber noch in die K.O.-Runde der WM einziehen, dann muss es gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Lettland patzt. Und bereits heute am späten Abend steht in der Formel 1 der große Preis von Kanada an. Um 22 Uhr deutscher Zeit geht's los. Aus der Pole Position geht der Brite George Russell im Mercedes ins Rennen vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli und dem amtierenden Weltmeister Lando Norris im McLaren. Nach dem Turnier am Hamburger Roten Baum geht in Paris heute wieder eines der bedeutendsten Tennisturniere an den Start, die French Open, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wer aus deutscher Sicht dabei ist, darüber berichtet Steffen Gahr in seiner Turniervorschau.
Jannik Sinner geht als der Gejagte ins Turnier. Der Südtiroler hat in den vergangenen Monaten dominiert, 29 Matches in Folge gewonnen, 6 Masters-Titel in Serie geholt und jetzt will Sinner den Titel in Paris. Der Pokal von Roland Garros fehlt Sinner noch. Vergangenes Jahr musste er sich im Finale Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der Spanier ist diesmal verletzt und daher ist Sinner, der Weltranglisten-Erste, der große Favorit. Was dem Südtiroler gefährlich werden könnte, ist sein eigener Körper. Sinner mag die Hitze nicht, in Paris aber wird es in den nächsten beiden Wochen viel Sonne geben. Lange Sandplatzmatches bei hohen Temperaturen, das könnte Sinner zusetzen. Alexander Zverev dagegen mag es, wenn es warm ist, und träumt weiter vom ersten Grand-Slam-Titel. Körperlich ist alles wieder okay, sagte der Hamburger vor Turnierbeginn. Auf Jannik Sinner könnte er erst im Finale treffen, davor aber könnte im Halbfinale Novak Djokovic, der 24-malige Grand-Slam-Sieger, warten. Es wird ein schwieriger Weg für Alexander Zverev. Bei den Frauen ist das Feld komplett offen. Viele internationale Profis dürfen auf den Pokal hoffen. Die 5 deutschen Frauen dagegen haben schwierige Aufgaben vor sich. Für sie dürfte sich das Turnier schnell erledigt haben.
Noch der Blick auf das Wetter in Bayern. Zunächst sonnig und klar, am Nachmittag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Abend vereinzelt Schauer oder Hitzegewitter. Die Höchstwerte heute bis 33 Grad. Und die weiteren Aussichten, morgen an Pfingstmontag und auch am Dienstag wenig Änderung. Dann Temperaturen sogar bis 34 Grad.